Deutschlandfunk Kultur. Fazit Spezial.
Mit Wladimir Balzer, hier live aus Chemnitz. Die Kulturhauptstadt Europas 2025 wird eröffnet und wir sind live dabei im Transit Club in der Stadt. Hier ist wirklich viel los, vielleicht hören Sie es auch im Hintergrund. Es wird gefeiert, viele junge Menschen sind hier und feiern die Eröffnung dieser Kulturhauptstadt Europas in Chemnitz. Es ist ein ganzes großes Eröffnungswochenende mit Musik, Performances, Debatten. See the Unseen, so ist das Motto dieser Kulturhauptstadt in Chemnitz. 38 Kommunen sind dabei, über 200 Projekte, 1000 Veranstaltungen, die in diesem Jahr noch stattfinden werden, hunderte Freiwillige und wir hören es auch hier im Hintergrund, viele, viele Feierwütige. Also das ist eine sehr fröhliche Eröffnung, eine sehr freudvolle Eröffnung. Heute Abend war auch der Bundespräsident dabei, EU-Kulturkommissar Glenn Mikalev. Und Chemnitz ist ja ein Ort, der auf eine sehr wechselhafte Geschichte zurückschaut, mit Schwerindustrie, Bergbau als Wohlstandsquellen. Dann kam irgendwann die Zerstörungen durch den Krieg, der Wiederaufbau im sozialistischen Stil. Dann nach 89 die Krise, Abwanderung, politische Spannung. Natürlich auch die rechtsextremen Ausschreitungen 2018. Alles Szenen, die viele von uns vermutlich noch vor sich haben, die auch weltweit wahrgenommen wurden. Seitdem viel Selbstbefragung in dieser Stadt und Suche auch nach der Kraft der Zivilgesellschaft und neuen Perspektiven. Demos von rechtsextremen Gruppen blieben heute, wir haben das hier beobachtet, relativ klein und wurden von einer bunten Gegendemo überstimmt. Und heute Abend, vor etwa 3 Stunden, begann hier sozusagen die große Eröffnungssause auf der Bühne in der Innenstadt mit Bosse. Und den hören wir hoffentlich auch gleich.
Hi Chemnitz! Auf die Vielfalt, auf die Liebe, auf die Kunst gegen Faschismus! Wir haben die tollsten Chore dabei. Das sind aus Chemnitz die Tuesday Singers. Hey, es wäre so schön, wenn wir alle zusammen singen könnten. Das Lied heißt Ein Traum.
Zehntausende waren dabei, bei wirklich klirrender Kälte um die 0 Grad, aber haben sich nicht nehmen lassen, diese Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres zu feiern. Vorher gab es auch vieles auf den Straßen von Chemnitz, darüber werden wir natürlich auch noch berichten hier in dieser Sendung. Und wir haben Menschen getroffen, die mit diesem Kulturhauptstadtjahr eng verbunden sind, die aber auch durchaus vorher aber auch schon sozusagen ihren Anteil beendet haben, weil vielleicht auch nicht alles so harmonisch ablief im Vorfeld. Sören Uhle zum Beispiel, er war Chef der Wirtschaftsförderung, den haben wir getroffen vor der Sendung und haben festgestellt, dass der Mann wirklich sehr, sehr konsequent ist mit der Identifizierung mit dieser Kulturhauptstadt. Er hat nämlich ein Tattoo an seinem Oberarm, in dem wirklich genau zu sehen ist das Logo dieser Kulturhauptstadt.
Das ist ein Tattoo, Kulturhauptstadt, Chemnitz 2025, See the Unseen. Ja, es ist aus einer tiefen Überzeugung heraus und aus einem Erlebnis der Bewerbungsphase heraus entstanden. Und dann in dieser Verbindung steht dieses Tattoo für dieses Team, für dieses unfassbare halbe Jahr. Und ich habe einfach meinen Frieden vorher gemacht, indem ich gesagt habe, egal ob wir es werden oder nicht, mehr geht nicht. Und es ist mein letztes Statement an die Jury, weil 2 Tage später nochmal Sitzung war nach dem Tattoo-Stechen, haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir es auf mit Kamera, packt das mit in die Präsentation rein, falls jemand fragen sollte, ob es irgendjemand in der Stadt sehr ernst gemeint hätte. Mindestens einen hat es gegeben, aber der steht auch für ein Team, dass wir es ernster gemeint haben als die gesamte Welt.
Und wir haben es ja gehört, es war erfolgreich. Die Kulturhauptstadt Europas ist nach Chemnitz gegangen. Sören Uhle aber durchaus ein Mann, der sich sehr dafür eingesetzt hat, dass eben, also das, was eben auch mit Chemnitz verbunden wird, nämlich die Szenen mit rechtsextremen Ausschreitungen und überhaupt mit der politischen Problematik hier tatsächlich auch, ein Thema sein kann, sein muss. Darüber werden wir auch noch reden. Wir sind unter anderem verabredet mit dem Oberbürgermeister, der hier schon bei uns ist, der hier mit einem weißen Hemd neben uns sitzt. Noch ein bisschen zugeknöpft, aber vielleicht ändert sich das im Laufe dieser Clubnacht noch. Und wir haben Anna Mateur getroffen. Eigentlich aus Dresden stammende Sprachkünstlerin, die heute auf verschiedenen Bühnen aufgetreten ist, die sich so als, sie nennt sich selbst die Chaoshüterin, eine Vertreterin des produktiven Chaos. Wir haben sie gefragt, was Kultur in schwierigen Zeiten eigentlich bewirken kann.
Kunst und Kultur ist auch der Underdog. Ne? Die Leute denken immer, fressen, scheißen, schlafen, das ist wichtig. Und der Rest, die sollen mal sich, diese Etipetete hier. Aber Kultur verbindet ja, also Kunst verbindet. Und das ist auch kein Schnickschnack. Und da lasse ich auch keinen reinreden, der keine Ahnung hat. Es ist einfach, dass diese weichen Themen, dass das unterschätzt wird. Dass eben das auch viel mit Empathie dann zu tun hat. Ne?
an Amateur war heute auch zu erleben hier zur Eröffnung dieses Kulturhauptstadtjahres Chemnitz, Kulturhauptstadt Europas 2025. Und wir sind hier direkt live mitten in der Nacht in dem Transit Club in Chemnitz. Und neben mir steht eine Frau, die diesen Club gut kennt, die selbst auch DJ ist, die immer wieder auflegt, die auch schon bei klirrender Kälte da draußen aufgelegt hat, auf den Straßen von Chemnitz zur Eröffnung, nämlich DJ Therese. Hallo, guten Abend.
Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf. Danke.
Schön, dass Sie es geschafft haben, weil es ist ja ziemlich voll hier auf den Straßen. Auch in diesen Club reinzukommen ist gar nicht so einfach. Davor steht wirklich eine Schlange von, ich sag mal, mindestens 150 Menschen, die hier vielleicht noch rein wollen. Eine harte Tür, habe ich festgestellt. Wir durften rein, weil wir von hier aus senden. Sie vermutlich auch, weil Sie vielleicht so bekannt sind. Was macht diesen Transit-Club aus? Sind Sie hier öfter? Legen Sie manchmal auch hier auf, oder?
Ja, der Transit-Club ist einer von den drei großen, wichtigen Clubs in Chemnitz. Und Clubkultur spielt, glaube ich, in Chemnitz eine überragende Rolle. Und ich glaube ehrlicherweise, dass die Kulturhauptstadt hier nicht geben würde ohne Clubkultur. So wichtig, glaube ich wirklich, dass die Clubkultur hier in Chemnitz ist.
Also ich glaube, hier, wenn ich mich hier umgucke, hier mittendrin sind wir unter Hunderten von wirklich feierwürdigen, sehr freudvollen Clubgängern. Hier habe ich so überhaupt keine Zweifel an der Chemnitzer Clubkultur. Was macht die noch aus, jenseits dieses Clubs hier?
Ja, ich glaube, so ein DIY-Spirit, den auch die ganze Stadt innehat, ein Zusammenarbeiten, Zusammenhalten. Ich glaube, Clubs als physische Orte sind hier Orte zum Experimentieren, zum sozialen Austausch, zum Zusammenkommen. Und ja, wie gesagt, das große Wir sind mehr Konzert wurde aus der Clubkultur und der anliegenden Popkultur heraus.
Das war das Konzert, was damals eine Reaktion war auf die rechtsextremen Ausschreitungen mit zehntausenden Besuchern auch, ne, hier in Chemnitz.
Genau. Das ist aus der Clubkultur und Popkultur organisiert worden. Daraus ist das Kosmos entstanden. Und
Kosmos, muss man immer noch erklären, ist ein Festival, was im Sommer stattfindet, was aber auch über das Jahr hinweg auch ausstrahlt auf die Stadt. Ne? Das ist so ein Festival der Vielfalt, kann man, glaube ich, beschreiben, oder?
Ja, genau. Ein Demokratiefestival, würde ich mal sagen. Eine Alternative zu einem klassischen Stadtfest, wo sich verschiedene Initiativen präsentieren können. Eintritt frei, ganz viele Bühnen, ganz viele Leute in der Stadt. Ich glaube, das ist mittlerweile so ein richtiges Highlight in der Stadt geworden. Und genau, auch das kommt aus der Clubkultur. Und ich glaube, das war Grundlage für den Titel der Kulturhauptstadt.
Und das wird auch Thema sein bei der Kulturhauptstadt Europas hier mit einem sogenannten United Club Convention. Das ist so ein Festival und eine Konferenz, wo auch über die Clubkultur, vermutlich über Chemnitz auch hinaus gesprochen wird. Was haben Sie da vor? Da sind Sie ja eine der Initiatorinnen.
Genau, mit dem Club Atomino, den es neben dem Transit und dem Weltecho gibt, bin ich verantwortlich für die United Club Convention, und das umfasst mehrere Events über das ganze Jahr, von Lesungen, Panel-Diskussionen, aber auch ganz vielen Workshops, um irgendwie die nächsten Club-Interessierten ranzuholen. Und ja, einfach wichtig, dass wir Clubkultur sichtbar machen, nach dem Motto Sie da anziehen, aber auch den lokalen Menschen hier helfen und unterstützen, die Fühler nach Europa rauszustrecken und zu networken und einfach zu experimentieren.
Klingt natürlich toll, aber Clubs haben ja auch oft Probleme. Also man kennt es aus anderen Städten jedenfalls, dass wegen Bauverordnungen, Schallschutz und vielem anderen mehr oder Immobilienprojekten, die ihnen im Wege stehen oder andere Dinge, dass es Clubs oft schwer haben mit ihren Standorten. Viele müssen schließen. Also aus Berlin kennt man das zum Beispiel, aus Hamburg auch. Wie ist es in Chemnitz?
Ich glaube, da hat Chemnitz noch so eine luxuriöse Situation, weil es viele Freiräume gibt. Das heißt, Clubs haben jetzt nicht ein unfassbares Mietproblem oder, keine Ahnung, mit Vermietern ein Problem. Natürlich gibt es hier andere Probleme, aber genau die Probleme, die man in Berlin oder in anderen großen Metropolen hat, hat man hier nicht. Und ich finde, das zeichnet auch Chemnitz aus, was hoffentlich auch viele kreative Menschen in nächster Zeit anzieht.
So, und jetzt gehen Sie mit tanzen oder wie geht es jetzt weiter hier die Nacht bei Ihnen?
Ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen müde von meinem Set auf dem Neumarkt. Es war so überwältigend. Ich kann schlecht Menschen schätzen, aber gefühlt waren da irgendwie 20.000 Menschen vor meiner Bühne. Und ich toure schon irgendwie europaweit, aber so große Bühnen, das ist dann immer noch was Besonderes. Und dann in dieser Stadt, es war irgendwie wie so ein Full-Circle-Moment, weil ich habe hier in der Stadt meine Liebe für Nightlife, Clubkultur kennengelernt. Ich habe hier auflegen gelernt und hier die Basis gemacht, dass ich irgendwie international auflegen kann. Und jetzt wieder zurückzukommen zur Kulturhauptstadt mit dem United Club Convention Projekt und dieser Eröffnung ist einfach irgendwie, habe ich Gänsehaut, wenn ich nur davon spreche, ja.
Sie strahlen mich auch groß an. Also ich glaube, Sie haben richtig Laune gerade, oder? Das wird ein gutes Kulturhauptstadtjahr, oder? So wirkt es jedenfalls. Die Energie ist heute Abend schon mal großartig.
Ich glaube, alle sind mehr als happy. Also ich glaube, keiner wusste so genau, was passieren wird. Und man hat aber schon in den letzten Tagen gemerkt, wie toll das hier ist, wie jetzt schon irgendwie so eine, einfach so ein Kulturhauptstadt-Vibe reinkommt. Und das, wie gesagt, das hätte niemand erwartet und niemand gedacht. Und ich glaube, wir sind alle froh, was passiert und kommt.
Wir werden es weiter beobachten. Dankeschön für Ihre Zeit. Ich wünsche noch in dem Fall eine geruhsame Nacht wahrscheinlich, wenn Sie jetzt gar nicht mehr lange feiern werden, eher so ein bisschen Erholung, oder? Dankeschön.
Danke, ich glaube, Erholung kommt dann später. Ich werde mich schon noch ein bisschen ins Getümmel stürzen.
Das hatte ich gehofft, ehrlich gesagt. Dankeschön. DJ Theresa aus Chemnitz, dankeschön. Danke für Ihre Zeit. Deutschlandfunk Kultur, Fazit. Die Kultur vom Tage heute Nacht live aus Chemnitz, aus dem Transitclub, in dem hier schon die Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres gefeiert wird. Das war heute ein ganzer Tag, ein sonniger, ein kalter, klirrender Tag, aber voller Sonne und ja, wir konnten es hier sehen, unser Team hat es gesehen, wirklich zehntausende Menschen auf den Straßen. Linda Schildbach hat heute den Tag für uns beobachtet. Was war eigentlich los? Das ging ja schon mittags los bis in den Abend hinein.
Ja genau, also du hast gesagt, es ist kalt, aber auf jeden Fall kann ich sagen, es war eine Wärme in der Stadt gewesen. Die ganzen Straßen waren voll, gefüllt von Leuten, weil es waren ja auch, man hat das Programmschaufenster in der Stadthalle, wo irgendwie schon mal sich jeder was angucken konnte, was passieren wird in den nächsten Tagen und Monaten. Und dann hat man innerhalb der Innenstadt drei Bühnen auch verteilt gehabt. Und das heißt, alle Leute waren unterwegs und selbst der Festakt, der in der Oper war, was ja so ein bisschen die Hochkultur ist, selbst der wurde live gestreamt und ich habe mitbekommen, dass Leute sich das auch angeguckt haben und gesagt haben, okay, wir kommen vielleicht nicht rein, aber es ist sehr spannend, dass es gezeigt wird.
Da war der Bundespräsident auch dabei zum Beispiel, ne?
Alle großen Würdentiere waren dabei.
Ja. Und dann natürlich die Debatte darum, wie umgehen tatsächlich mit dem, was Chemnitz ja auch ausmacht, was die Bilder von damals bestimmt hat. Also die rechtsextremen Ausschreitungen, wir wissen es, es gibt auch gerade auch im Umfeld der Stadt eine relativ starke rechtsextreme Szene. Es waren Demonstrationen angekündigt, auch hier von rechtsextremen Gruppen gegen diese Kulturhauptstadteröffnung. Da war die Rede von Geldverschwendung, brauchen wir nicht etc. Wie hat sich das gezeigt?
Ja, wenn man von einem vielleicht an einer Hoheit von Bildern sprechen möchte, die man hier vielleicht erlangen wollte durch solche Proteste gegen die Kulturhauptstadt, finde ich, wenn man sich anguckt, dann waren die Gegenproteste gegen diese kleine Kundgebung der Freien Sachsen, wo glaube ich nur wenige Hunderte waren,
diese
wenn überhaupt,
die genau, aufgerufen hatte zu den Demos.
Rechtsextrem, genau. Die sind blockiert worden von einer Gegendemonstration, die bunt war, die musikalisch, die voll Freude war, die wirklich toll sich anzugucken waren. Es waren Luftballons, alle möglichen Altersleute, also Leute aus allen möglichen Altersgruppen waren da und es war wirklich so, die hatten einfach keinen wirklichen Platz, also die waren die Rechtsextremen, die da demonstriert haben und auch mit den Freien Sachsen durch die Stadt, also nochmal kurz vorbeigezogen sind, so am Rand, waren eigentlich, wo man sich gesagt hat, das ist so traurig eigentlich, warum dieser Hass, das hat überhaupt nicht reingepasst zu Chemnitz und zu dieser Vielfalt, die eigentlich in dieser Innenstadt gestrahlt hat heute.
Und dann ist das ja auch ein Kulturhauptstadtjahr, so habe ich es jedenfalls hier in diesen letzten zwei Tagen wahrgenommen, wo wir uns auch im Vorfeld umgeschaut haben, wo es darum geht, tatsächlich auch viele Menschen einzubinden, so viele Menschen wie nur möglich einzubinden tatsächlich. Es ist eben nicht etwas Abstraktes, was sich sozusagen senkt auf diese Stadt und dann geht es wieder weg, sondern eben der Versuch, viele Menschen, Initiativen, zivilgesellschaftliche Initiativen, soziale Initiativen einzubinden, auch die Menschen einzubinden. Und auf den Straßen war ja irre was los. Was gab es da für Aktionen, wo man auch spürte, dass es Mitmachaktionen waren?
Also ich glaube, am deutlichsten hat sich das wirklich gezeigt, bei der großen Aktion, wo eine Lok, die Hegel, wie sie genannt wird, also
die Hegel. Wie der Philosoph,
genau.
Nein.
Eine Dampflok durch die Innenstadt gezogen wurde, und zwar von dem Maschinenbauer Richard Hartmann damals. Und es waren 120 Freiwillige, die sich jeweils in 8 Teams dran beteiligt haben. Und es war wirklich verrückt. Ich hätte es nicht gedacht, was das für einen Sog ausmacht, wie viele Leute das angezogen hat. Es war rappelvoll und alle haben mitgemacht im Sinne von, alle haben mitgefiebert, klappt es nicht. Ich habe auch einen Ton von Dirk, also vom Team Kunterbund, weil das letzte Team war zu wenig und war schwach.
Kunterbund.
Und da mussten auch Leute aus dem Publikum helfen. Also jetzt vielleicht der Ton von Dirk vom Team Kunterbund.
3, 2, 1. 2, 1, Start!
Ja, ich bin Dirk und wir waren das Team Kunterbund, wurden zusammengemischt und es war ganz schön anstrengend, bis wir die Lok erstmal zum Laufen bekommen haben. Auf jeden Fall passt das zur Kulturhauptstadt, weil Kultur ist etwas, was verbindet. Und hier die Lok durch die Stadt zu ziehen mit vielen verschiedenen Teams, ganz bunt gemischt, ist auf jeden Fall kulturell ansprechend.
Also da ging wirklich der Gedanke von Regisseur Lars-Ole Walburg wirklich auf, wie er sich das gedacht hat, in dem Programm zu zeigen. Vielfalt, mitmachen, zusammen an einem Strang ziehen, buchstäblich, hat geklappt.
Was war das für eine Stimmung eigentlich? Ich meine, es war klirrend kalt. Trotzdem Aufbruch, Energie. Also wir haben sie gerade von DJ Theresa gehört. Wir sind ja auch in diesem Club. Man hat so das Gefühl, eine irre Energie in dieser Stadt gerade, die richtig Lust hat auf diese Kulturhauptstadt. Was war dein Eindruck?
Irre Energie, würde ich sagen, vielleicht punktuell, vor allen Dingen jetzt auch bei den DJ-Sets. Also man hat es wirklich gemerkt, die auch bei der Lok war wirklich viel mit dabei. Ansonsten würde ich es auch gerne beschreiben als so einen gemütlichen, wohlfühlenden, neugierigen Tag unter den Leuten, unter den Chemnitzerinnen und Chemnitzern und die im Besuch waren, die besucht haben, weil es waren, die Straßen waren zwar gefüllt, aber man konnte sich auch gut bewegen. Richtig, richtig voll wurde es bei der Eröffnungsfeier dann am Nischel. Also wirklich
der
die Karl-Marx-Kopf, Bühne,
der große Karl-Marx-Kopf.
Und darum quasi eine Bühne gebastelt mit riesigen Treppenstufen lang und dahinter noch bei der Eröffnungsshow wirklich projizierte Bilder passend. Das war wirklich von der Idee her sehr gut gedacht.
Da war auch Bosse zum Beispiel dabei, den wir am Anfang der Sendung gehört haben. Gut gedacht, aber nicht komplett so realisiert, wie es hätte sein können sollen, dramaturgisch? Oder?
Ja, vielleicht kurz dazu. Es hat wirklich sehr stark angefangen mit Bläsern auf den Dachdächern. Also der Blick nicht auf Beton, sondern nach oben gucken. Laserstrahlen haben diese Bläsertruppen, es gab drei Gruppen auf Dächern, verbunden. Und es war wirklich ein schöner Moment. Aber es hat dann im Endeffekt, auch wenn gute Bands mit dabei waren, Musikerinnen und Musiker wie Bosse und ja, einige andere, Alexander Scheer, genau. Das Problem ist, es gab
einen Namen wollte ich noch nennen.
Genau, der große Abschlussakt. Aber ich finde, das Problem war, dass einfach der Rhythmus gefehlt hat, weil eine Dynamik nicht entstehen konnte. Es wurde immer so ein bisschen unterbrochen und dann gab es leider so ein bisschen Pausen und das war ein bisschen schade.
Linda Schildbach, dankeschön für deine Eindrücke von diesem Eröffnungstag. Und wir haben es schon gehört, das ist auch, dieses Kulturhauptstadtjahr ist auch eine Möglichkeit des auch sich Kennenlernens, des Mitmachens, vielleicht auch des Brückenbauens zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, sozialen Gruppen, vielleicht auch manchmal Menschen, die vielleicht erst einmal Berührungsängste haben mit einem Kulturhauptstadtjahr oder überhaupt mit der Kulturszene. Und wir sind aufmerksam geworden auf ein hochinteressantes Projekt der Fotografin Maria Sturm, die insgesamt 174 Garagen fotografiert hat. Also Garagen, in denen Menschen bei weitem nicht nur ihre Autos abstellen, sondern die eben auch so ein Ort sind, wo sie einen Teil ihres Lebens verbringen, wo sie vielleicht neue Ideen schmieden oder eine Band gründen oder wer weiß, was man noch alles in der Garage machen kann. So ein bisschen ein erweitertes Wohnzimmer. Das war zu DDR-Zeiten auch immer etwas sehr Wichtiges, vielleicht auch ein kleiner Rückzugsort, wo man sich traf, wo man sich austauschte. Und ich habe Maria Sturm getroffen, die Fotografin, die diese Porträts von den Garagenbesitzern von heute gemacht hat. Und gemeinsam auch mit Ute Wetzel. Die ist nämlich Vorsitzende, um es mal in der ganzen Schönheit zu sagen, der Garagengemeinschaft am Schützenplatz hier in Chemnitz und verwaltet dort 600 Garagen, alle belegt, auch von jungen Menschen. Und sie war sehr angetan von diesem Projekt, Ute Wetzel, weil sie sagte, plötzlich interessieren sich Menschen für Garagenkomplexe. Wer hätte das gedacht? Und ich habe Maria Sturm, die Fotografin, zunächst gefragt, wie sie eigentlich Vertrauen aufgebaut hat. Das sind ja sehr persönliche Orte mit auch persönlichen Gegenständen, wie man da auch Vertrauen aufbaut, um überhaupt dort fotografieren zu können.
Ich selber habe mir überlegt, dass ich einfach auf den Garagenhöfen rumhänge und dann Leute anspreche. Und ich habe ganz bewusst analog fotografiert, weil ich dachte, das erweckt vielleicht auch eine gewisse Neugier bei Leuten. Und ich kann sagen, hey, guck mal, meine Kamera sieht auch ein bisschen aus wie eine Garage. Guck mal, was drin ist.
Das sind über 600 Garagen, verwalten Sie. Das klingt sehr viel. Ja. Was genau ist eigentlich in diesen Garagen? Da sind ja nicht nur Autos, ne?
Nein, also es sind überwiegend Autos drin. Es gibt aber auch verschiedene, oder vereinzelt spielt sich dort ein Stück Leben ab. Es gibt eine Gruppe von Leuten, die sich in den Garagen treffen, die gemeinsam Fußball schauen, die gemeinsam zusammensitzen, was trinken, aber das in einem ganz gemütlichen Charakter. Es gibt Garagen, da wird gebastelt, da werden alte Motorräder wieder aufgehübscht oder es werden zum Teil Oldtimer abgestellt. Ich kenne einen jungen Mann, der baut an einem Trabant. Manche haben natürlich dort auch alte Materialien stehen, alte Schlitten. Ich kenne einen, der hat einen uralten DDR-Wohnanhänger da drin stehen. Also ja, verschiedentlich wird das genutzt.
Ich sage jetzt mal ein paar Klischees. Ja, das sind vor allem ältere Männer, die sozusagen Freude haben bei diesen Garagen. So, sich dann mal am Wochenende zurückziehen, mal nicht reden müssen, basteln stundenlang und machen irgendwas und sind so in ihrer eigenen Welt. Das ist so das Klischee, was ich habe. Stimmt das? Oder nein?
Nein, das stimmt definitiv nicht. Das war früher so, zu Gründerzeiten. Da haben sich tatsächlich die älteren Herren ein Stück weit vom Haushalt zurückgezogen, haben dort ihr Fläschchen Bier getrunken. Es war wirklich so. Heute ist das ein gemischtes Publikum. Es sind ältere Herrschaften, die ich mit großem Respekt behandle. Und es sind aber auch junge Leute, die sich dort treffen. Gerade diese eine Gruppe von jungen Menschen, die haben dort ihre Motorräder stehen. Die helfen aber auch regelmäßig uns bei der Instandhaltung der Garagen. Es ist wirklich ein sehr, sehr gemischtes Publikum. Jung und alt, Mann und Frau.
Was haben Sie denn so entdeckt bei Ihren Fotografien? Sie haben ja die Menschen fotografiert in erster Linie. Sie haben natürlich trotzdem reingeschaut. Was haben Sie da gesehen? Also was ist in diesen Garagen? Wir haben schon gehört, was drin ist. Was haben Sie gesehen?
Ich habe überproportional viele Autos natürlich gesehen, die da geparkt sind. Also ich würde schon sagen, dass es natürlich die Leute gibt, die dort auch etwas basteln oder auch nicht unbedingt nur im Autokontext, sondern einfach die Garage irgendwie als erweiterten, weiß nicht, wie heißt das, Gedankenraum nutzt. Aber die meisten Leute, würde ich sagen, haben so eine pragmatische Nutzung. Was mir aufgefallen ist und was ich total schön fand, sind zum Beispiel so ganz kleine Details. Also es gibt ja zwischen den Platten, die verbunden werden, Säulen. Und früher stand ja ein Trabi drin oder ein Wartburg. Und jetzt, ich weiß nicht, vielleicht war das früher auch schon, auf jeden Fall sind manchmal auf den Säulen so Teppichstücke, um natürlich das Auto zu schützen. Und sowas hat mir zum Beispiel total gut gefallen, zu sehen, wie immer mal wieder Leute halt eben diese Säulen abgeklebt haben. Es ist zwar immer wieder das Gleiche auf eine Art, aber trotzdem ist es unterschiedlich angewendet. Unterschiedliche Teppichmuster und diese Dinge und auch so ganz, also wie Dinge angeordnet sind in diesem begrenzten Raum. Solche Details haben mich total angesprochen. Ich habe etwas Skulpturales sehen in einfachen Gegenständen oder alltäglichen Gegenständen. Das hat mir gefallen.
Also ich kenne das aus meiner eigenen Kindheit, weil ich auch im Osten groß geworden bin. Ich kann mich daran erinnern, es war auch wahnsinnig beliebt. Ne? Man bekam nicht so einfach so eine Garage. Das war ja wirklich Wartelisten, oder? Ja. Wie war das damals sozusagen vor dem Mauerfall, vor 89? Was bedeuteten diese Garagen?
Also die Garagen hatten eine sehr, sehr hohe Bedeutung. Erstens mal sind die mit eigenen Händen gebaut worden. Das war das eigene Werk. Es mussten sehr viele Arbeitsstunden geleistet werden. Das war Grundlage, damit jemand überhaupt so eine Garage kaufen durfte. Also zu Ostzeiten war das eine richtig gute Gemeinschaft. Man hat zusammen gebaut, man hat zusammen gesessen. Das Gemeinschaftsgefühl war zu DDR-Zeiten viel höheres als heute. Die Menschen, die haben sich zusammengetan, für die war das selbstverständlich, gemeinsam zu bauen, gemeinsam zu planen, gemeinsam zu essen, gemeinsam zu trinken. Das gehörte alles zusammen und man hat sich regelmäßig dort in dieser Garagengemeinschaft getroffen. Es gab eine Waschanlage, es gab eine Werkstatt und das war wirklich eine große Gemeinschaft. Die Menschen, die dort in dieser Garagengemeinschaft ihre Fahrzeuge untergestellt haben, miteinander gelebt hatten. Zu DDR-Zeiten war es eher rar, einen Werkstatttermin zu bekommen und. Das heißt, die Autos sind zum Teil in der Garagengemeinschaft repariert worden. So, und das ist leider aber dann nach der Wende ein Stück verloren gegangen. Da war jeder so sein eigener, jeder hat sein eigenes Fahrzeug, es gab Werkstätten und da ist das Leben etwas ruhiger geworden. Früher, da war immer Leben, da war immer irgendwer in der Garage und wenn es nur die Flasche Bier war, die man gemeinsam getrunken hat.
Eine Garagengemeinschaft in Chemnitz, die es schon seit Jahrzehnten gibt, die zu DDR-Zeiten also gegründet worden ist und die Gegenstand eines Fotoprojekts ist, hier bei der Kulturhauptstadt Europas in Chemnitz. Ute Wetzel haben wir gerade gehört, die Vorsitzende einer Garagengemeinschaft, über 600 Garagen. Und das ist nur eine Garagengemeinschaft, die sich die Fotografin Maria Sturm vorgenommen hat, um die Besitzer dieser Garagen zu porträtieren, all das zu erleben in einer Ausstellung, in einem Projekt hier bei der Kulturhauptstadt Europas in Chemnitz 2025. Ein Projekt, was wir auch erleben konnten, dass die Garagenbesitzer dann auch bei der Eröffnung dabei waren, dass alle sich getroffen haben, dass es auch wieder so eine Art Community hier gegründet wurde. Überhaupt diese Kulturhauptstadt, ein Ort der Begegnungen auch zwischen vielen verschiedenen Menschen aus vielen verschiedenen Gruppen. Wir senden hier Fazit, die Kultur vom Tage live aus dem Club Transit in Chemnitz.
in dieser Nacht der Eröffnung der Kulturhauptstadt. Und wir haben auch natürlich weitere Künstlerinnen und Künstler getroffen. Beate Düber zum Beispiel, Künstlerin aus Chemnitz, die etwas sehr Erstaunliches gemacht hat. Die auch etwas gemacht hat, was viel mit DDR-Geschichte zu tun hat. Auch hier in Chemnitz, wie auch in vielen anderen Städten Ostdeutschlands, sehen wir das ja, die baulichen Hinterlassenschaften der DDR in Form der Plattenbauten, dieser standardisierten Betonbauten, die aber vielleicht nicht unbedingt von allen als besonders negativ wahrgenommen werden, sondern auch vielleicht als ein Stück Heimat. Beate Düber hat ein besonderes Objekt hergestellt, was mit diesen Plattenbauten zu tun hat, was aber einfach auch gegessen werden kann.
Das ist eine WBS 70-Platte im Verhältnis 1 zu 30. Sieht aus wie Beton, schmeckt aber nicht wie Beton. Die kann man nämlich essen. Und das ist das Kulturhauptstadtsgebäck 2025. Weil ich mir gedacht habe, also wenn wir Kulturhauptstadt werden, dann brauchen wir auch sowas wie Leipziger Lerche, Frankfurter Kranz. Und dann soll es aber irgendwie auch etwas sein, was mit der Kulturhauptstadt zu tun hat, dass man jetzt nicht einfach irgendwas Hübsches präsentiert, sondern vielleicht auch einen Opener schafft, um über die Stadt nachzudenken, über das Bauen nachzudenken, über Rückbau nachzudenken, über Geschichte nachzudenken, die ja eine große Rolle gespielt hat, gerade eben im Heckert-Gebiet mit eines der größten Plattenbaugebiete in der DDR. Und es funktioniert super. Die Leute sind verblüfft. Sie fragen auch immer, das ist doch Beton, kann man das essen? Und dadurch, dass sich natürlich dann so eine gewisse Verblüffung ergibt und ein Spaß entwickelt, ist das der Gesprächsöffner, um eigentlich eine gute Stimmung zu schaffen. Und alle Leute sind irgendwie scharf drauf. Ich mag einfach dieses Material. Ich mag auch die Farbe Grau, weil die Farbe natürlich auch, finde ich, auch so gut zu unserer Zeit eigentlich passt. Also sie schluckt ein bisschen Licht, gibt aber auch was zurück. Es ist so eine gute Mitte. Es ist eine Konsensfarbe, wenn man so will. Und völlig zu Unrecht verpönt und hat so eine schöne Griffigkeit, so eine Ehrlichkeit auch. Ne? Also Ehrlichkeit auch eben in dem Blickwinkel, dass man sagt, lasst uns doch einfach die Geschichte angucken, wie sie ist. Wir können doch darüber reden. Wir müssen uns weder für irgendwas schämen und wir können auf so viele Dinge stolz sein, die damit auch verbunden sind. Also das waren alles die Gedanken, die für mich damit verknüpft waren. Und jetzt ist es soweit, dass das demnächst an verschiedenen Stellen der Stadt verkauft werden wird.
Also ein Bauteil der DDR-Platte jetzt auch zum Essen in Form eines wunderbaren Kekses. Wir haben es tatsächlich auch schon probieren dürfen. Es schmeckt fantastisch. Es sieht erst einmal durchaus auch irritierend aus, weil es eben genauso aussieht wie eine Miniaturplatte. Also wirklich genau nachgearbeitet, auch diese Betonstruktur zu erkennen. Auch die Farbe ist genau getroffen. Es schmeckt fantastisch. In einer kleinen Pappschachtel wird das Ganze jetzt hier bei der Kulturhauptstadt Europas in Chemnitz verkauft. Beate Düber haben wir gerade gehört, die Künstlerin, die wir auch später noch einmal kurz hören werden, weil sie zu einem recht bekannten Künstlerpaar hier in Chemnitz gehört. Darüber gleich noch mehr. Wir haben aber auch Menschen getroffen, die sich hier bei dieser Kulturhauptstadt Europas auch große Gedanken gemacht haben im Vorfeld, wie umgehen tatsächlich mit der Problematik des Rechtsextremismus. Die Szenen von 2018 auf den Straßen von Chemnitz mit Ausschreitungen, mit Gewalt, nach einer Gewalttat, tagelang. Das ist ja auch international, hat das ja auch Schlagzeilen gemacht. Wir haben Sören Uhle getroffen. Er war jahrelang hier Chef der Wirtschaftsförderung, ist dann vor anderthalb Jahren von seinem Posten zurückgetreten und ist jemand, der sagt, dass diese Probleme, dieses Thema tatsächlich des Rechtsextremismus, der Ausländerfeindlichkeit immer wieder angesprochen werden müssen, auch während dieses Kulturhauptstadtjahres. Sören Uhle ist jemand, der weiß, wovon er spricht, weil er eben, wir haben ihm am Anfang der Sendung gehört, jemand ist, der sich so identifiziert hat mit der Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas in Chemnitz, dass er sich ein Tattoo hat stechen lassen in der Form, in dem Design dieser Kulturhauptstadt, in dem Logo. Also ein Mann, der es wirklich am eigenen Körper spürt, was es heißt, sich für die Kulturhauptstadt Europas einzusetzen.
Die einzige Chance, die wir haben, ist, das nicht zu verstecken, das nicht wegzudrücken, sondern bewusst und massiv ins Zentrum zu stellen. Und es gibt ja nur eine Möglichkeit. Wie reagieren Sie eigentlich drauf als demokratische Mehrheit oder als Stadtgesellschaft, die in Frieden leben will? Keine Angst. Es geht darum, in dem Moment eben den Rücken gerade zu machen und zu sagen, haben wir gesehen, thematisieren wir. Wir gehen nicht weg, wir gucken nicht weg, wir ignorieren das nicht. Und meine große Hoffnung ist, dass uns das dieses Jahr gelingt, weil wir werden mit dieser Kulturhauptstadt Willkommensstadt sein. Und dazu müssen wir uns bekennen.
Sören Uhle, also der an der Spitze der Wirtschaftsförderung hier in Chemnitz war, ist inzwischen es nicht mehr ist und als ein Kritiker, glaube ich, verstanden werden kann, des Umgangs der Stadt mit der eigenen Problematik des Rechtsextremismus. Darüber wollen wir reden mit einem Mann, der Oberbürgermeister ist seit 2020, also inzwischen schon auch schon seit 5 Jahren oder 4,5 Jahren, je nachdem. Wir haben ja Beginn des Jahres 2025, Sven Schulze, nämlich von der SPD. Herzlich willkommen hier bei uns in der Sendung.
Ja, ich freue mich, dass du da sein darfst, ja.
Wir sind hier im Transit-Club. Trifft man Sie hier immer am Wochenende eigentlich? Sind Sie hier Clubgänger oder wie darf man sich das vorstellen?
Also ich bin nicht das erste Mal da. Ich glaube, das dritte oder das vierte Mal. Aber kein regelmäßiger Clubgänger, aber ich denke, das ist eine tolle Location hier in Chemnitz. Und ich war, als ich gekommen bin, total überrascht. Menschenmassen vor dem Eingang und das fühlt sich richtig gut an.
Aber Sie konnten gerade noch durch, ne? Die Tür hat Sie durchgelassen, weil die Tür ist hart hier vor diesem Club, ne?
Das ist.
Und dann haben die gesagt, Oberbürgermeister, naja, na gut, okay, oder wie?
Ich musste mal die OB-Karte spielen, ja, sonst hätte ich mich hinten anstellen müssen. Aber das ist ein tolles Gefühl, wenn man sich anstellt und in den Club will. Das ist jetzt nicht Chemnitz-typisch. Insofern fühlt sich das trotzdem gut an.
Tun Sie genug für die Clubs, würden Sie sagen?
Nun, Subkultur gehört ja wie Hochkultur zu Chemnitz. Und der Timo, der Inhaber hier, mit dem habe ich einen guten Kontakt. Wir schauen auch, was wir in der Verwaltung bewegen können. Lärmschutz, Brandschutz, all die ganzen Dinge. Ich denke, das gehört zur Kulturszene von Chemnitz dazu. Und da muss man ermöglichen und nicht verhindern. Und was in meiner Macht steht, versuche ich zu tun.
Sie haben jedenfalls schon mal ganz standesgemäß eine Flasche Bier neben sich stehen. Natürlich nicht im Glas oder so, sondern wirklich in der Hand halten. Das schon, das gehört zum Club, zur Clubkultur dazu, oder?
Auf jeden Fall. Und außerdem heute, ich hatte so viele offizielle Termine, wo ich mich benehmen musste, wo geguckt wird, welches Glas ich hatte und was ich esse und ob die Amtskette sitzt, dann darf das jetzt quasi kurz vor Mitternacht nochmal eine richtige Flasche Bier sein.
Es wäre eine schöne Verkleidung gewesen mit der Amtskette hier. Die haben sie aber zu Hause gelassen dann, ne? Also wäre vielleicht angekommen.
Vielleicht, aber ich glaube, das passt ja nicht in den Club rein.
Was wir heute gesehen haben auf den Straßen von Chemnitz war aber auch, ja, waren Menschen, die gegen diese Kulturhauptstadt demonstriert haben. Das waren nicht viele, das waren vielleicht 200, 300. Die haben aber durchaus auch lautstark aufgetreten, haben eine große Polizeipräsenz nach sich gezogen. Zumindest waren es nicht die Szenen von 2018. Die waren ja wirklich schlimm. Das waren Ausschreitungen tagelang, da waren sie noch nicht Oberbürgermeister. Aber das ist jedenfalls eine Thematik, die diese Stadt stark beschäftigt und die auch zur Wahrnehmung dieser Stadt gehört. Also ich glaube, da muss man gar nicht drum herum reden, wenn man über Chemnitz spricht, außerhalb der Stadt, national, auch international, dann sagen viele, naja, die rechtsextremen Ausschreitungen, ein Ort, wo sich offenbar Rechtsextreme frei bewegen können und Gewalt ausüben können. Was tun Sie, damit solche Szenen sich nicht wiederholen?
Nun, mir ist erstmal ganz wichtig, dass das vielleicht eine Facette von Chemnitz ist, aber es ist nicht die Lebenswirklichkeit, die man jeden Tag antrifft. Und die Kulturhauptstadt ist ja auch eine Chance, andere viele, viele bunte Facetten zu zeigen. Heute haben wir es, glaube ich, auch erlebt. Das ist ja auch kein rein Chemnitzer Phänomen. Wichtig ist, dass man sich positioniert. Wichtig ist auch, und das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis aus 2018, dass man nicht nur zuguckt. Wir haben damals gesagt, die stille Mitte muss sich auch positionieren, weil wenn die nichts sagt, sieht das so aus, als wären die anderen eine Mehrheit. Und ich glaube, heute zum Beispiel war es ja so, dass sich Leute positioniert hat und nicht nur zahlenmäßig, sondern auch von den Bildern klar geworden ist, wer ist die Mehrheit und wer ist die Minderheit. Und das muss man vielleicht mehr zeigen, damit auch die richtigen Bilder und die richtigen Botschaften produziert werden.
Aber unterstützen Sie auch jene, die eben sich gegen Rechtsextremismus einsetzen? Dazu braucht es ja Strukturen, Finanzen. Das kann natürlich die Kommune nicht alleine machen. Da braucht es auch Hilfe vom Land, vom Bund und so weiter. Aber auch als Kommune kann man ja einiges tun.
Ja, so ist das. Wir stellen für den lokalen Aktionsplan viele Mittel zur Verfügung. Wir haben auch in der Stadtverwaltung eine Stelle, die sich sehr eng vernetzt. Was mir wichtig ist, und das ist vielleicht auch ein bisschen ein Wunsch an die Szene, nicht nur auszuschließen und vielleicht zu sagen, wogegen man ist, sondern auch wofür man ist. Da wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr Offenheit, weil da wird es gelingen, man sagt immer die bürgerliche Mitte, die ist ja sehr breit, aber das haben wir zum Teil auch heute gesehen mit dem DGB, viele mitzunehmen, dann wird die Kraft größer und die wird auch stärker und die Positionierung wird auch, glaube ich mal, deutlicher. Und natürlich, ich meine, als Oberbürgermeister bin ich für alle Chemnitzerinnen und Chemnitzer da. Aber natürlich stärke ich denen die Rücken, die Weltoffenheit, die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit unterstützen im tätigen Handeln. Und das ist eine Aufgabe, die man nicht nur in Sonntagsreden quasi absolvieren kann, sondern das muss man dann auch mal positionieren.
Klingt natürlich gut, die Realität muss man dann natürlich überprüfen, inwieweit das alles so funktioniert. Was wir aber von Sören Uhle, ihrem ehemaligen Wirtschaftsförderer, gehört haben, der kritisch damit umgeht. Und er ist nicht der Einzige, der sagt, diese Thematik Rechtsextremismus, Bedrohungen durch den Rechtsextremismus, der ja auch zum Teil strukturell schon zum Teil wirklich Fuß gefasst hat, dass die nicht genug Widerhall findet im Programm dieses Kulturhauptstadtjahres. Sie haben das Programm selber nicht gemacht, aber dennoch, findet das genug Widerhall? Geht Chemnitz offen genug damit um? Viele sagen, nein, Chemnitz geht nicht offen genug damit um, bekennt sich nicht genug zu diesem Problem.
Also da gibt es Widerspruch von mir, weil wir haben verschiedenste Elemente im Programm, die sich aktiv damit auseinandersetzen. Nur zwei Beispiele, die Europäische Werkstatt für Demokratie und Kultur spielt eine Rolle. Wir haben das NSU-Dokumentationszentrum, ja auch ein Thema, was eher eine Wunde in der Geschichte dieser Stadt hat, ist. Und wir zeigen das, was mir wichtig ist, und das ist quasi auch der Widerspruch zu Sören Uhle. Wenn man das zu sehr überhöht, wenn man das als einzige Facette von Chemnitz darstellt, besteht natürlich auch die Gefahr, dass die Leute sagen, nein, ich bin stigmatisiert und meine Lebenswirklichkeit sieht ja viel anders, viel vielfältiger, vielleicht auch viel bunter aus. Und deshalb ist es auch für mich, das können Sie sagen, muss ein Politiker tun, aber dass wir diese Vielfalt auch darstellen. Und das heißt, es gehört dazu, wir beschäftigen uns damit, aber es ist nicht unser einziges Thema. Und es ist auch nicht ein alleinig Chemnitzer Thema. Wir brauchen ja nur in Europa zu gucken, wie sich die Entwicklungen verstetigt haben, vielleicht in den letzten Jahren. Und deshalb ist es eine Aufgabe, die uns an uns alle stellt. Und da ist es wichtig, dass man nicht nur einen Tunnelblick hat, sondern auch den Blick weitet und sagt, was geht, was sind die Perspektiven. Das gehört dazu, aber es ist eben nicht die einzige Perspektive.
Ich glaube, es gibt eine Runde, die haben wir getroffen in Chemnitz, die Ihnen da applaudieren würde. Die haben wir nämlich getroffen im Café Julius, im SMAC, in dem Museum für Archäologie, die dort zusammengesessen haben und die wir gefragt haben, was Chemnitz eigentlich ausmacht.
Auf den ersten Blick ist es halt nicht so schön wie Leipzig oder Dresden, aber auf den zweiten Blick ist Chemnitz durchaus lebenswert.
Ich finde, Chemnitz ist eine Reise wert.
Es ist einfach so, dass viele die Stadt viel schlechter machen als das ihr Ruf.
Und es gibt immer irgendwelche, sag ich mal, Chaoten, die irgendwo was machen.
Es muss einfach mal was Positives rüberkommen.
Wir haben viele schöne Sachen.
Und das sollen jetzt die Leute sehen.
Ja, und es gibt ja andere ehemalige Kulturhauptstädte. Wenn man die mal so im Urlaub besucht, dann sieht man auch, da bleibt was hängen, einfach auch an Positivem, an schöner Ausstrahlung. Und vielleicht klappt das auch für Chemnitz, warum nicht?
Das klingt doch gut, oder? In Ihren Ohren vermute ich mal, oder?
Ich höre das sehr gerne und das zeigt eigentlich, dass es Chemnitz da gibt und das will ich natürlich verstärken, die Stolz auf diese Stadt haben. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Grundbedingung, um sich auch zu positionieren, dass man nicht sich selbst in Frage stellt, sondern dass man einen Standpunkt hat, dass man offen ist auch für Kritik, aber das klang jetzt ganz gut.
Es gibt noch jemanden, der sehr gut aufgenommen wurde in Chemnitz, nämlich Nerit Sommerfeld. Sie nicken auch schon, Sie kennen sie vermutlich auch, denke ich mal. Jemand, der in Israel groß geworden ist, die jetzt nach Chemnitz gegangen ist, die selber Künstlerin ist. Ihr Großvater ist im Holocaust umgekommen, war hier erfolgreicher Geschäftsmann in Chemnitz, jemand, der auch an das Deutschland vor der Nazizeit geglaubt hat und dann Opfer des Holocaust wurde. Ihr Vater ist dann ausgewandert, geflohen und sie ist irgendwann vor einem guten Jahr hier nach Chemnitz gekommen und hat dieses Café, dort wo wir diese Damen getroffen haben, von dem wir gerade gehört haben, eröffnet. Und sie befindet sich ja auch natürlich als Israelin, als Jüdin auch mitten in einer Debatte, wo sie sich aber selber auch einsetzt für mehr Verständigung, für mehr Verständnis auch miteinander. Sie hat sozusagen, ihre Familie hat ein Grundstück in der Innenstadt zurückbekommen, da hat sie auch ein paar Pläne.
Ehrlich gesagt, sowas kenne ich nur aus Israel oder aus Palästina oder so, wo man einfach jemanden anruft und jemanden kennt oder jemand ruft an und sagt, du, pass auf, ich sitze hier mit jemandem, kannst du nicht schnell vorbeikommen? Oh ja, gut, ich komme vorbei. Und es ist so schön hier und alle Leute ohne Ausnahme waren nur freundlich, nur entgegenkommend, fanden es alle toll, dass ich gesagt habe, ich möchte hier auf dem Grundstück irgendwie Kultur wieder herbringen. Ich möchte einen Ort, daraus mal ein kleines Kulturzentrum, vielleicht ein Pavillon aufstellen, irgendwas mal. Ich bin ja selber eigentlich Künstlerin, ich möchte eine Geschichte erzählen.
Nerit Sommerfeld, man kann das sehen, was sie tut, zum Beispiel als Kaffeebetreiberin. Eine von vielen Aktivitäten von ihr, das Café in dem Museum in der Innenstadt von Chemnitz. Sven Schulte, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, dass Sie hier mit uns im Club Transit waren. Und jetzt hören wir noch ein bisschen von Kraftklub. Legen Sie die manchmal auf? Sagen Sie einfach ja. So morgens um 3, wenn sich die Nachbarn darüber freuen?
Vielleicht, aber ich meine, laute Musik ist, glaube ich, an einem Tag wie heute durchaus gerechtfertigt.
Danke für Ihre Zeit.
Danke.
Danke. Fazit die Kultur vom Tage live aus Chemnitz von der Eröffnung der Kulturhauptstadt Europas 2025. Eine Stadt, die natürlich auch mit einer Band verbunden ist, die wunderbare, sehr, sehr energiereiche Musik macht. Kraftklub, die daran erinnert, dass diese Stadt hier Karl-Marx-Stadt geheißen hat. Kraftklub, ich komme aus Karl-Marx-Stadt. Felix Kummer war das mit seinen Leuten von der Band Kraftklub. Karl-Marx-Stadt, so hieß die Stadt Chemnitz. Noch vor über 30 Jahren, zu DDR-Zeiten, wurde sie umbenannt und wurde zu, ja, sollte zu einer Art sozialistischen Vorzeigestadt sein. Was man auch unter anderem daran erkennt, an diesem riesigen Nischel, so wird er hier genannt, der große Karl-Marx-Kopf in der Innenstadt, da wo heute Abend auch auf großer Bühne das Kulturhauptstadtjahr Europas eröffnet wurde, hier in Chemnitz. Wir sind aber nicht dort, sondern wir sind dort, wo man natürlich nachts sein muss, in den Clubs von Chemnitz, in diesem Fall im Transitclub. Von dort senden wir Fazit die Kultur vom Tage live aus Chemnitz, von der Eröffnung der Kulturhauptstadt. Und wenn wir schon bei der Familie Kummer sind, Felix Kummer haben wir gerade gehört, mit seiner Band Kraftklub, bleiben wir einfach dabei und kommen zum Vater von Felix Kummer, nämlich Jan Kummer, Künstler, der damals auch eine Avantgarde-Kunstband hatte, die AG Geige hieß, der aber eben auch bildender Künstler ist mit Hinterglasmalerei, mit sehr auffälliger Hinterglasmalerei unter anderem, aber eben auch Skulpturen auf dem sogenannten Purple Path, also auf dem violetten Weg, wenn man so will, der sich hier durch 38 Kommunen im Umland zieht, der jetzt natürlich nicht wirklich violett ist. Auf der Karte kann man es aber erkennen, da ist er so gezeichnet. Das sind viele verschiedene Skulpturen bekannter Künstler, aber auch nicht ganz so bekannter Künstler. Er gehört ebenfalls zu den Bekannteren und ist jemand, der dort Kronkorken, überdimensionierte Kronkorken, so zusammengesetzt hat mit verschiedenen Farben, dass sie aussehen wie Mickey-Mäuse. Wen wir auch noch hören, ist Beate Düber. Seine Frau, ein Künstlerpaar, auch die haben wir hier in dieser Sendung schon gehört. Das ist diejenige, die aus einer Betonplatte eines Plattenbaus einen Keks gemacht hat, ihn dann auch verkauft. Jan Kummer, wir haben ihn getroffen zu Hause in seinem Atelier und haben ihn gefragt zu dieser Skulptur und zu dem, was er hier in Chemnitz zur Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres erlebt.
Chemnitz ist von einigen Gemeinden umgeben, kleinen Städten und ähnlichen, die wirklich oft eine interessante Vergangenheit haben und auch natürlich eine Gegenwart haben. Und man kommt viel zu selten dorthin. Es fehlt so ein bisschen der Grund. Warum soll ich jetzt nach Thalheim? Und wenn man dann dort ist, stellt man fest, das ist eigentlich ein schöner Ort. Ne? Oder wann war ich denn das letzte Mal in Annaberg oder in Schneeberg und so weiter. Und durch diesen Skulpturenpfad gibt es eben mal einen schönen Grund, mal diese ganzen Ortschaften abzufahren und sich mal diese Kunstwerke, die da überall aufgestellt wurden, die da auch verbleiben zum allergrößten Teil, sich mal anzugucken. Also man kann da wirklich eine schöne Rundreise machen. Und das Motto von Chemnitz ist ja Sie, die anziehen. Das bezieht sich natürlich auch auf die ganze erzgebirgische Nachbarschaft. Das sind alles auch Orte, wo es jetzt noch einen zusätzlichen Grund gibt, über diesen Purple Pass, die sich auch mal anzuschauen, mal wieder, dort mal wieder vorbeizuschauen.
Ja, und das hat eben dann auch dieses Momentum, die Leute der Orte sind zum Teil natürlich auch nicht begeistert über das, was ihnen da hingestellt wurde. Aber wenn dann vielleicht Publikum kommt, ist das natürlich auch eine Möglichkeit, sich wieder damit auseinanderzusetzen, wieso kommen die? Aha, die kommen deswegen, nicht wegen des Ortes, den sie natürlich zwangsläufig dann kennenlernen. Aber das ist ja auch so ein bisschen das, was die Kulturhauptstadt ausmacht, dass man eben wieder Räume schafft für Begegnungen. Und das ist natürlich was ganz, ganz Tolles.
Was kann denn diese Kulturhauptstadt überhaupt hier bewirken in Chemnitz und in der Umgegend? Also ich meine, wir haben ja ein schwieriges politisches Umfeld. Wir haben den Ruf einer Stadt, die damals rechtsextreme Ausschreitungen auf der Straße hatte. Da gibt es ja viel zu diskutieren, viel zu bewegen. Also was kann diese Kulturhauptstadt bewirken?
Also dass alleine diese Stadt für ein Jahr Dinge präsentiert, Dinge zeigt, Dinge passieren lässt, die natürlich auch viele Menschen von überall her in diese Stadt drängen lässt, wird schon mal dazu führen, dass auch die Bürger registrieren, hier passiert etwas, hier gibt es einen Austausch, hier gibt es vielleicht andere Meinungen als die, die ich sonst immer in der Stadt höre. Also das ist so das Minimum. Das ist ja auch schon vor Monaten losgegangen, dass die Leute gekommen sind, erstmal begeistert sind von der Stadt, weil eben dieses Vorurteil, und das betrifft ja auch diese Chemnitzer Platte, wo viele sagen, ja, warum muss die denn so aussehen? Und so denken sowieso alle, Chemnitz ist hässlich. Wo man sagen kann, ja, man kann doch dieses Vorurteil dann eben auch ganz selbstbewusst vor sich hertragen. Und dann sagen die Leute, ja, das sieht aber komisch aus, aber schmeckt gut. Also so ist das Prinzip, wie man dann auch auf Chemnitz trifft. Man hat so Vorurteil und dann ist man dort und sagt, ah, aber ist eigentlich cool, ist schön. Und das wird auf alle Fälle passieren.
Ja, es ist auch ein Glücksumstand, dass mal so ganz bewusst ein Jahr lang im Grunde genommen auch Europa gefeiert wird. Und dass Kunst und Kultur im Fokus stehen. Also das wusste man vor Jahren natürlich noch nicht, wie weit sich das entwickelt. Aber wenn ich mir überlege, dass im Moment in jeder anderen Stadt über Sparen, Sparen, Sparen geredet wird, gerade im Kulturbereich, das sage ich mir, das ist obendrein noch ein Glücksumstand, dass das in Chemnitz natürlich jetzt etwas schwieriger ist, über Sparmaßnahmen im Kulturbereich zu reden, wenn doch gerade gezeigt wird, dass man die ein Jahr lang feiern kann. Es ist natürlich so, von irgendwelchen Rechten oder Rechtsradikalen oder Rückwärtsgewandten und sonstigen Leuten, da kommt aus der Kulturecke eigentlich nichts. Vielleicht könnten sie vielleicht mit ein bisschen Mühe einen Mittelaltermarkt organisieren, aber ansonsten passiert da nichts. Und das ist eben auch ein Bestandteil, dass man, um es mal ganz schlicht zu sagen, ein Jahr lang versucht, gute Laune zu produzieren und interessante Anregungen zu schaffen. Selbst das hilft ein bisschen gegen Verspießerung und schlimmere Dinge. Und da haben wir jetzt tatsächlich mal eine gute Gelegenheit, mal auf dem Sektor auch mal ordentlich gegenzuhalten gegen viele bedenkliche Entwicklungen. Und es ist ja auch eine Fortführung der Zeichen, die die Chemnitzer Zivilgesellschaft durchaus zu leisten vermag. Also kurz nach den rechtsradikalen Ausschreitungen gab es ja dann zum Beispiel auch gleich das Wir-sind-mehr-Konzert. Und das ist nicht vom Rathaus angewiesen worden, geschweige denn von der sächsischen Landesregierung. Gottes Willen, das ist tatsächlich aus der Bevölkerung auch gekommen. Und das sind verschiedene Leute, die auf eine unorthodoxe Weise sich zusammengeschlossen haben und sowas auf die Beine gestellt haben. Danach folgte das jährliche Kosmos-Festival, was das altbackene Stadtfest abgelöst hat und so weiter. Und da ist das fast schon eine logische Entwicklung, dass dann so eine Kulturhauptstadt dann so ein weiterer Baustein ist. Da macht sich niemand die Illusion, dass nur durch eine Kulturhauptstadt, dass eben die Bösewichter alle verschwinden. Aber es wird eben auch die demokratische Gesellschaft gestärkt. Und das ist ja schon mal viel wert. Ansonsten ist es halt langwierig.
Jan Kummer, der Künstler, gemeinsam mit seiner Frau, der Künstlerin Beate Düber. Wir haben sie getroffen hier in Chemnitz im Rahmen der Eröffnung der Kulturhauptstadt Europas. Über ihr Werk, über sein Werk. Wie gesagt, Skulpturen auf dem sogenannten Purple Path, ein Weg, der durch insgesamt 38 Orte hier in der Gegend führt, um Chemnitz herum. Da ist ja das Erzgebirge mit vielen kleineren Dörfern, aber auch mittelgroßen Städten, wo eben auch Kunstwerke zu erleben sind. Chemnitz versucht sich da auch zu erweitern und eben nicht nur in der Stadt selbst hier die Kulturhauptstadt tatsächlich zu präsentieren. Und ich freue mich sehr, dass wir hier mitten in diesem Ort der irren Energie sind, nämlich im Transit Club in Chemnitz. Live Fazit, die Kultur vom Tage. Wir senden direkt aus dem Transit Club, einem der größten Clubs der Stadt, mit Hunderten von Menschen, die hier auf verschiedenen Floors ihre große Freude haben und sich tatsächlich hier der Musik hingeben. Und hier wird wunderbar aufgelegt. Wir haben großen Spaß. Alle Gesprächspartner hier an diesem kleinen Ort an der Seite. Wir sind nicht mitten auf der Tanzfläche, sonst wäre es ein bisschen laut. Wippen auch schon mit. Und es ist einfach wirklich eine irre Energie in der Stadt und auch in diesem Club hier in Chemnitz. Julia Vogt ist bei mir. Sie ist Geschäftsführerin des Weltechos. Das ist so ein lokales Kunst- und Kulturzentrum. Aber nicht nur sie ist da. Heißt mal, hallo, Julia.
Hallo, schön hier zu sein.
Danke, dass du hier bist und dass wir reden können über das, was du tust, auch mit diesem Kulturzentrum. Aber Ulrike Schell ist auch da. Sie guckt so ein bisschen zu den anderen Tänzern auf der Tanzfläche, aber danke schön. Grafikerin, Künstlerin, die auch am Bewerbungsbuch für diese Kulturhauptstadt beteiligt war. Und jetzt, ein Teil davon ist sichtbar an der Fassade des ehemaligen Kaufhofs hier in Chemnitz in der Innenstadt, ne?
Ja, genau. Da hatte ich ziemlich Glück mit meiner Agentur. Da konnte ich da wieder ein paar von den Illustrationen, von dem Bitbook mit draufbringen.
Ja. Wie ist das bei euch?
Ist das so ein Ort hier, der Transitclub, wo ihr gerne seid? Also trifft man Julia Vogt und Ulrike Schell auch sonst hier oder immer nur, wenn Deutschlandfunk Kultur vorbeikommt und eine Sendung macht?
Nee, ich glaube, wir supporten uns hier in Chemnitz ganz gut und probieren alle in alle Clubs zu gehen. Das ist ganz witzig, weil Ulrike ist eigentlich aus dem Atomino und ich bin im Weltecho verwurzelt, sind auch beides Clubs nochmal. Und deswegen ist es immer schön, dann hier zusammenzukommen und zu sehen, wie die Club-Community auch in Chemnitz echt gut zusammenhält.
Ja. Julia, ich würde Sie gerne fragen zu Beginn. Sie haben ja das auch mitgekriegt hier. Sie saßen noch eine ganze Weile da. Der Oberbürgermeister, ich habe ihn angesprochen auf die Thematik, wie umgehen tatsächlich mit rechtsextremen Ausschreitungen, mit rechtsextremen Strukturen, mit den politischen Bedrohungen auch für eine freie Gesellschaft. Das ist ja ein großes Thema hier in Chemnitz, nicht nur in Chemnitz, aber hier eben auch. Wir sehen das zum Teil auch an den politischen Mehrheitsverhältnissen. Wir sehen das an dem, was wir heute auf den Straßen auch gesehen haben. Einige hundert von den sogenannten Freien Sachsen haben da demonstriert gegen dieses Kulturhauptstadtjahr. Ich sehe schon, Sie atmen richtig durch bei dem Thema, oder? Ich merke schon richtig, so, Sie seufzen. Ich höre es nicht, aber ich sehe es.
Ja, das ist eine körperliche Reaktion. Ich war nämlich heute bei der Kundgebung vom DGB.
Und also der Gegendemo gegen die Rechten.
Genau.
Die Rechtsextremen, besser gesagt.
Genau, ja. Wir haben uns da nochmal entgegengestellt. Und dadurch, dass eigentlich alle, die sonst so Stage Management und sowas organisieren könnten, gebunden waren in der Kulturhauptstadt, habe ich heute meine Elternzeit mal einen Tag ausgesetzt und habe mich dort als Stage Managerin hingestellt. Und ich muss sagen, es war ein total besonderer Moment. Wir hatten, glaube ich, alle große Sorge, was passiert, und waren auch durchaus sehr erschüttert, dass überhaupt diese Demonstration zugelassen wurde. Aber dann zu sehen, wie viele Chemnitzerinnen dort wieder sind und zusammenhalten und sagen, das sind nicht wir, unsere Stadt sieht anders aus, das war, also mein Herz ist wirklich aufgegangen und ja, das war sehr, sehr schön und ein gutes Gefühl.
Ich habe es auch gesehen, viele bunte Luftballons und Bands sind aufgetreten und es war eine ziemlich gute Stimmung. Und eher relativ wenige Teilnehmer bei den sogenannten Freien Sachsen, bei dieser rechtsextremen Bewegung. Können Sie das schon als Erfolg verbuchen oder ist das nur so eine Momentaufnahme?
Also ich glaube, ein Erfolg wäre es gewesen, wenn niemand da gewesen wäre. Ich habe auch letztens schon mal gesagt, ich glaube, es ist nie genug. Man muss sich immer gegen Rechtsextremismus hinstellen. Man muss sich immer einsetzen gegen Rassismus, gegen Faschismus. Und wir sind als Chemnitzerinnen immer wieder dafür aufgefordert oder dazu aufgefordert, das zu tun. Und das machen wir auch sehr, sehr gerne oder sehr gut, glaube ich, mittlerweile.
Werden Sie genug unterstützt von der Politik zum Beispiel? Von Sven Schulze, vom Oberbürgermeister?
Ich glaube, es ist nie genug. Ich glaube, es ist immer noch Luft nach
Diplomatische
oben.
Diplomatische Antwort.
Luft nach oben. Ich habe schon überlegt, ob ich in die Politik gehe nach dem Jahr. ich würde mir schon durchaus manchmal wünschen, dass wir da klarer sind. Ich glaube auch, dass es da schon Grenzen gibt, weil ich immer denke, wenn wir mit allen reden, das ist natürlich ein gutes Ziel, das schränkt aber auch immer ein oder das begrenzt den Raum für die Menschen, die diskriminiert werden. Und das finde ich ist ja eklatant und da müssen wir noch ein bisschen besser gucken, dass wir gerade diskriminierte Personen besser safer spaces für die schaffen können.
Ulrike Schell, hat das genug eigentlich Thema? War das genug Thema bei der Bewerbung? Sie waren ja da dabei als sozusagen Designerin. Thema Rechtsextremismus?
Ja, auf jeden Fall. Also ein großer Bestandteil von dem Bewerbungsprozess waren ja auch die Ausschreitungen 2018 hier in Chemnitz. Und da wurde auf jeden Fall auch viel Wert drauf gelegt, zu zeigen, dass wir hier in Chemnitz nicht nur dieses Bild sind.
Und das war ausreichend genug jetzt auch, findet sich auch wieder im Programm?
Ja, auf jeden Fall.
Sie sind zufrieden, das ist doch gut. Also sind nicht alle, aber in dem Fall ist es vielleicht so. Wir haben hier gleich die Nachrichten tatsächlich. Die Clubnacht geht noch weiter. Ich danke sehr für Ihre Zeit, Julia Vogt vom Weltecho, dem Kunst- und Kulturzentrum. Dankeschön.
Danke auch.
Danke, wünsche noch eine angenehme Feiernacht. Und Ulrike Schell, die übrigens auch bei dem wunderbaren kreativen Kollektiv Bikini-Kommando dabei ist. Allein der Name schon ist einfach grandios, dass wir es einfach noch mal erwähnt haben. Dankeschön, auch für Ihre Zeit.
Danke.
Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage. Live aus Chemnitz, aus dem Transitclub, wo hier gefeiert wird, tatsächlich die Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres. Mein Name ist Wladimir Balzer, das war ein ganzes Team natürlich. Linda Schildbach, Susanne Burkhardt, Corinna Franke, Felix Konradi, Jochen Hindenburg. Und es lohnt sich, nach Chemnitz zu kommen. Kommen Sie her, es lohnt sich.